Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr und ich alle da sind. Mit dem Thema sind wir heute ganz schnell durch. Das Thema heißt, es gibt keine perfekte Gemeinde. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bistro, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen warten. Na gut. Ich gebe zu, es wäre die kürzeste Predigt, die ich jemals gehalten hätte. Aber ich werde mir ja nicht die Chance nehmen lassen, wenn ich eine halbe Stunde zur Verfügung habe, das so kurz zu machen. Das geht nicht. Die perfekte Gemeinde. Ist doch ein super Satz, oder? Wenn man sagt, hey, es gibt keine perfekte Gemeinde. Das wissen wir ja alle. Und es dient so wunderbar der Rechtfertigung, wenn üble Dinge in der Gemeinde ablaufen. Um so abgedroschene Phrasen, die kann man so schön in den Sumpf werfen und dann haben wir nachher so halb weiß die Gemeinde wieder gewaschen, weil jeder weiß ja, es gibt keine perfekte Gemeinde und damit ist ja alles erklärt. Wir können uns somit auch ganz schön aus der Affäre ziehen. Wir müssen nicht so besonders viel reflektieren. Wir müssen auch nicht Buße tun, umkehren und so Sachen machen, die dann mitunter recht schmerzhaft sind und anstrengend. Es gibt halt keine perfekte Gemeinde. Und das lässt, glaube ich, ziemlich viel verletzte Menschen zurück. Und es laufen üble Dinge in Gemeinden ab. Da brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Vielleicht bist du hier, sitzt in der letzten Reihe, hast die Arme verschränkt, hast deinen persönlichen Gemeindegau hinter dich gebracht und hast dich trotzdem mal wieder aufgerafft. Irgendwas treibt dich doch höher, gucke ich mir mal die an. Aber du sitzt da so ein bisschen mit eingezogenem Genick und achtest sehr genau auf das, was hier passiert, auf die Leute, wie sie reagieren, auf das, was erzählt wird, wie gesungen wird. Du bist misstrauisch und weh, einer sagt was Falsches. Du sitzt vielleicht auch eben ganz nah an der Tür, damit du nach dem Gottesdienst ganz schnell weg kannst. Das Hallo vom Welcome-Team, so gut es gemeint war, war fast schon grenzüberschreitend. Aber es ging noch so. Zum Glück ist es dunkel und keiner kann die Skepsis auf deinem Gesicht sehen, während du ganz genau aufpasst. Und vielleicht vieles oder alles mit deiner alten Gemeinde vergleichst. Und glaub mir, du wirst was finden. Du wirst was finden, das deine Skepsis untermauert und dir ganz bestimmt recht gibt. Das brauchst du nicht nochmal. Du hast Ähnliches schon erlebt und das brauchst du dir einfach nicht mehr antun. Das passiert dir nicht nochmal. Du wirst in Zukunft Gemeinden meiden. Du wirst nicht dein Christsein aufgeben, auf gar keinen Fall. Das eine muss man vom anderen trennen. Und du wirst auch so wertvoll sein für Gottes Reich. Und wenn du so jemand bist, in so einer Situation und in so einem Gemütsmodus, dann möchte ich dir was sagen, was dir nicht gefallen wird. Es wird dir wieder passieren. Du wirst wieder enttäuscht werden oder verletzt werden, und zwar egal, ob du alleine unterwegs bist. Da wird der Teufel seine Freude an dir haben, denn wenn du schön isoliert bist von der Herde und Jesus nennt seine Kirche, seine Gemeinde auch Herde, dann bist du in der Regel gefundenes Fressen. Für ihn und seine, lassen wir das, er wird auf jeden Fall ganz viele blöde Gedanken in dein Herz und in dein Hirn reinpflanzen. Und möglicherweise werden sich Egoismus und Stolz und oft so ein eigenes, ich sehe das nicht mehr so eng, Evangelium in dir breit machen, weil du dich nicht mehr mit anderen reibst, weil du dich nicht mehr mit anderen austauscht. Und Selbstgerechtigkeit gegenüber anderen Christen könnten die Folge sein, denn die blicken es nicht, du hast es durchschaut, wie es läuft. In Gemeinden wird sowieso nur manipuliert, wie man es braucht. Und so wirst du dich auch selbst verletzen. Und dir, der du vielleicht mit etwas bangem Herzen hierher gekommen bist, nach deinem Gemeinde-Super-GAU, hast dich aufgemacht, weil du trotzdem noch einen Sinn hinter der Gemeinde siehst, und du es vielleicht mit dieser hier versuchen willst, ich muss dir leider heute auch was sagen, was dir nicht gefallen wird. Es wird dir wieder passieren. Du wirst enttäuscht werden, du wirst verletzt werden, vielleicht von Menschen in deiner unmittelbaren Nähe, vielleicht von deinen Small Group-Leitern, vielleicht auch von den Strukturen, die es hier gibt, die dir immer wieder Mühe machen könnten. Und du wirst ebenfalls andere Leute enttäuschen. Und dazu brauche ich nicht mal prophetische Rede. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ich habe das selbst auch in der Vergangenheit erlebt und ich erlebe es auch in der Gegenwart. Ich erlebe es auch hier in dieser Gemeinde, dass ich Menschen enttäusche und verletze und enttäuscht und verletzt werde. Aber ihr braucht euch keine Sorgen um mich machen. Ich liebe Gemeinde. Und um Daniel Neudeck zu zitieren, das möchte ich unbedingt noch einflechten. Gemeinde, und das hat er so gesagt, find's nett, ist der geilste Ort auf der ganzen Welt. Ja, gut. Wer stimmt ihm zu? Wow. Ja! Ja, es kann der geilste Ort der ganzen Welt sein und es kann einem auch ganz schön Mühe machen. Jetzt könnte man meinen, wir könnten ja jetzt wählen zwischen Pest und Cholera nach meinen einleitenden Worten. So scheint es zumindest. Aber ich bin ein großer Fan davon, von diesem Ganzen, was so gesagt und gedacht wird, ein bisschen wegzugehen und zu gucken, was denn die Bibel über die Gemeinde sagt. Und Antworten zu suchen, wie sich Jesus, der Erfinder von Gemeinde, diese ganze Sache gedacht hat, der sie nicht nur Herde nannte, sondern sie auch ganz zärtlich seine Braut. Ist jemand da, der Braut ist? Okay, verlobt. Ja, wie fühlt sich das an? Klasse. Und wenn ihr das Gesicht sehen könntet, sie schmilzt dahin, denn sie wird furchtbar geliebt. Das Wort Braut hat, auch wenn ihr gerade nicht in diesem Zustand seid oder Bräutigam, das hat was ganz besonders Zärtliches. Und Jesus hat uns nicht nur als Herde, die so vor sich hinblökt, tätowiert und Weisung braucht, weil sie sonst irgendwie der Bach runterläuft, sondern er hat uns auch Braut genannt. Ich möchte kurz beten noch. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist, dass du uns deine Gedanken über Gemeinde aufschlüsselst, dass du mich dazu benutzt, Herr. Und ich möchte dir alle Ehre geben über das, was du für Gemeinde tust, getan hast und denkst. Amen. Wie gesagt, es gibt eine Menge Zeugs, was man so über Gemeinde redet und was über Gemeinde gedacht wird. Sei es eben aus schlimmer Erfahrung, aus deren Konsequenzen wir dann so unsere persönlichen Schlussfolgerungen ziehen. Ne? Da glauben wir natürlich gerne, weil wir haben sie ja erfahren. Und ich meine, ein Teil von mir sind ja auch meine Gefühle. Und wenn es weh tut, tut es halt schon mal weh. Und dann kann man es auch nicht wegdiskutieren. Und dann muss ja auch was dran sein. Ich möchte mit einer Halbwahrheit beginnen. Ich habe mir so drei rausgesucht, weil in der Vorbereitung habe ich mal wieder zu viel Informationen gesammelt. Ich habe so viele Worte in mir, über was das Thema Gemeinde angeht. Das würde wahrscheinlich 2 Wochen füllen, aber ich glaube, so viel Zeit kriege ich nicht. So, ich habe ein bisschen was rausgepickt, wo ich denke, vielleicht kann sich der eine oder andere damit identifizieren. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass heute Sichtweisen geändert werden können. Und zwar nicht, weil mal wieder jemand was über Gemeinde erzählt, sondern weil wir darüber reden, was in der Bibel über Gemeinde steht. Die erste Halbwahrheit, ziemlich riskante Geschichte. Ich brauche keine Gemeinde, keine Kirche, um Christsein zu leben. Und Gemeinde, Kirche ist für mich in dem Fall jetzt das Gleiche. Manchmal könnte man ja Gemeinde, was? Gemeinde Reutlingen, Gemeinde Engstingen, aber Gemeinde gemeint im Sinne von Kirche. Ich gebe dir erstmal recht, wenn du so denkst. Denn wenn du in deinem Leben die bahnbrechende Erfahrung gemacht hast, dass Jesus deine Sünden ans Kreuz gebracht hat und für dich gestorben ist, ganz persönlich, und du hast ihn als deinen persönlichen Retter in dein Leben eingeladen, dann ist in die Kirche gehen nicht heilsbringend. Sondern allein die Tatsache, dass Jesus zwischen dir und Gott Frieden geschaffen hat und der Weg frei ist zum Vater und du ewiges Leben gewonnen hast, ist das Wichtigste. Allein durch Gnade sind wir gerettet, nicht durch die katholische, die evangelische oder die Freikirche. Der Trend in der Welt, ich glaube an Gott, natürlich glaube ich an Gott, aber mit der Kirche will ich überhaupt nichts zu tun haben. Das guckt euch mal den Haufen an, dauernd Skandale, verlogen, verheuchelt. Das hat nichts mit mir und meinem Glauben zu tun, lass mich mit Kirche in Ruhe. Dieser Trend ist immens. Die Umfragen ergeben echt exorbitante Werte. Ich dachte, das ist aber heftig. Es wird getrennt in der Welt von meinem Glauben an Gott, an Christus und von Kirche. Schauen wir uns doch mal die Apostelgeschichte an. Im Neuen Testament unglaubliche Stories über viele, viele Menschen, die sich bekehrt haben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und dann in eine schon bestehende Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glaubten, hinzugetan wurden. Also lest das mal, da hat es eine Story nach der anderen, das ist echt ein bisschen heftig. In einem Event waren es über 3000 Leute, die haben sich auf einmal bekehrt und sie wurden in einer bestehenden Gemeinschaft hinzugefügt. Aha, also mehr als einer. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann können wir lesen, dass Gott selbst total auf Gemeinschaft steht. Er schuf nach Himmel und Erde und Natur Adam und Eva. Und sie hatten eine großartige Zeit zusammen im Garten Eden mit Gott zusammen, bis sich Adam und Eva auf ungute Weise aus dieser Gemeinschaft ausgeklinkt haben. Gott schloss auch einen Bund, eine verbindliche Verpflichtung seinerseits mit einem ganzen Volk. Er hätte die auch alle einzeln sich vorknöpfen können und mit jedem Einzelnen sagen, wie sieht's aus, das ist mein, so mache ich es mit dir, stimmst du dem zu? Aber nein, er hat ein ganzes Volk mit sich verbündet. Denn ich glaube, dass Gott die Dynamik von Gemeinschaft liebt und dass er ihr immer wieder zutraut, dass sie mit ihm zusammen richtig große Dinge erreichen. Auch wenn sie ihn oft enttäuscht, sich oft von ihm entfernt und seine Idee nicht gut heißt. Gott lässt diesen Gedanken von Gemeinschaft nicht los. Und er hätte gewiss genug Gründe gehabt, die ganze Geschichte, die Idee mit Kirche, mit Gemeinde in die Tonne zu kloppen. Weil es einfach arg anstrengend ist. Und immer nörgeln sie nur rum, anstatt sich Mühe zu geben, um Gottes Idee von der tragenden Gemeinschaft nachzuleben. Also ich hätte das nicht lange mitgemacht. Aber Gott ist so anders. Und wir können im Epheser 5 lesen. Liebt mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Er geht ans Kreuz, um seinen Traum von Gemeinde und Gemeinschaft zu verwirklichen, weil Gemeinde und Kirche Zukunft hat. In Nordkorea, das wisst ihr sicher, oder in jedem Land, in dem Christen verfolgt werden aufgrund dessen, dass sie an Jesus glauben, treffen sie sich trotzdem. Unter Drohung der Todesstrafe und unter Ausführung oder Straflager, was denn gleich kommt, das dauert halt nur ein bisschen länger. Sie treffen sich in verbotener Gemeinschaft mit anderen Christen. Sie treffen sich trotzdem und fliegen sie auf, kostet sie das ihre Familie, ihr Leben, ihre Freiheit, ihren Besitz, ihre Arbeitsstelle, einfach alles. Und trotzdem lassen sie sich nicht davon abhalten. Sie treffen sich heimlich, sie singen stumm, damit keiner sie draußen hört und sie verraten kann, Worship-Songs. Sie verstecken Bibelseiten, wenn sie welche haben, verbuddeln sie in den Lehmboden, damit sie bei nächster Gelegenheit wieder rausholen können, um sie gemeinsam miteinander zu studieren, die letzten Fetzen, die sie vielleicht noch haben. Sie riskieren Folter und Tod, auch um der Gemeinschaft willen. Es muss also eine ganz besondere Kraft in christlicher Gemeinschaft liegen, fast wie ein Geheimnis, das es zu entdecken gibt. Die Kraft, die von Gemeinde ausgehen kann und warum Christen die Gemeinschaft suchen sollen, liegt darin, dass Gemeinde keine menschliche Erfindung ist. Sie ist Gottes Erfindung. Und wenn er was erfindet, dann ist es noch besser, wie wenn ein Schwabe was erfindet, dann ist es noch tiefgründiger und absolut sinnvoll für unser Leben. Im Epheser 2, 19 und noch ein paar Verse mehr, da steht: Deshalb seid nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Gottes Familie, das ist doch der Hammer, der große Gott. Wieso braucht denn der eine Familie? Der lebt ja selbst in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Also zu dritt, nicht schlecht und doch eins. Aber er will, dass wir zu seiner Familie gehören. Und da steht noch was ganz Wichtiges, da steht durch Christus. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt einer christlichen Gemeinschaft. Durch Christus. Er ist derjenige, der uns verbindet, obwohl wir so verschieden sind. Und geben wir es zu, oder? Viele von uns, die wir in so verschiedenen Teams miteinander arbeiten, wir würden es wahrscheinlich nicht unbedingt freiwillig in unserer Freizeit so machen, wenn uns nicht Christus verbinden würde, weil wir uns nicht alle grün sind oder lila oder wie auch immer, weil wir uns nicht immer alle sympathisch sind, weil wir so verschieden sind, dass wir sagen, boah, das brauche ich echt nicht in meiner Freizeit. Aber durch Christus sind wir in der Lage, unglaubliche Dinge zustande zu bringen, weil wir durch ihn verbunden sind. Dreh- und Angelpunkt einer christlichen Gemeinschaft ist Jesus. Er ist derjenige, der uns verbindet und er ist derjenige, der unser Friede ist. Unter uns Menschen herrscht Streit, auch unter Christen herrscht Streit. Lasst uns das mal sagen. Es ist einfach so, brauchen wir keinen Lappen drum binden. Es gibt Streit und Zoff und dann knallt's und dann ist man beleidigt und dann muss man gucken, wie man es wieder hinkriegt. Aber Christus ist unser Friede und ich bin zutiefst davon überzeugt, außer wenn wir ganz besonders gut erzogen sind und sagen, ja gut, Streit ist so ein genereller Wert, das will ich nicht, ich will Frieden, dann kriegt man es auch hin. Aber ich glaube, der tiefe Friede, der uns verbindet und der es möglich macht, dass wir immer wieder aufeinander zugehen können, ist nur möglich durch Jesus. Und wir werden hier im Kleinen trainiert für den Himmel. Und hier ein Wort an alle Eigenbrötler, die denken, ja, ich bin mir selbst genug. Ah, das wird schwierig im Himmel. Denn in der Bibel steht, dass wir dort in Gemeinschaft zusammen sind und Gott anbeten, mit Jesus in Gemeinschaft, mit allen Gläubigen vereint. Ui, besser, wir trainieren es jetzt schon, wie sich's anfühlt und lassen uns ein bisschen schleifen und ein bisschen die Kanten polieren. Vielleicht tut uns das gut. Das geht aber nur, wenn ich Gegenüber habe. Ich schleife mich in der Regel nicht selber. Ich finde mich meistens ganz gut unterwegs. Ich brauche meine Gemeinde um mich rum, die sagt, ey, Alter, das geht so gar nicht. Und dann kann ich mich auseinandersetzen und dann kann ich mich reiben. Wenn man also Gemeinde auch so ein bisschen als Trainingslager sieht, dann kann man, wie der Daniel, sagen, das ist ein geiles Trainingslager. Oder man kann ein bisschen mehr drunter leiden und sagen, na gut, wenn es halt sein muss, lasse ich mich trainieren. Wenn es Gottes Wille ist, also rein. Man kann verschiedene Sichtweisen haben, aber ich glaube, der Punkt ist, dass man es tut und annimmt. Wir werden also trainiert und dass es möglich ist, dass wir das hier hinkriegen, das geht nur durch diese berühmt-berüchtigte Agape-Liebe. Und ich glaube, viele von euch haben das schon in verschiedenen Predigten gehört. Diese Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die nichts mit Eros zu tun hat und die nichts mit Freundschaft in dem Sinne wie du bist mein Kumpel Daniel zu tun hat, mit Sympathie und Antipathie. Es ist diese göttliche Liebe, die zuerst mal liebt, ohne Punkt und Komma und ohne, dass sie was zurückbekommt. Frage, was ist falsch an diesem Satz? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er im Himmel saß und warmherzige, romantische Gefühle über uns hatte. Klingt komisch, oder? Und mich würde es auch gruseln, wenn das so in der Bibel stehen würde, ehrlich gesagt. Weil dann wäre Gott mal so drauf und er wäre mal so drauf. Und wenn er schlecht gelaunt ist, dann entzieht er mir seine Liebe. Und wenn er gut drauf ist, dann werde ich damit überschüttet. Aber im Johannesevangelium 3, Vers 16, da steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott gab zuerst. Und zwar in der Art, dass wir nichts zurückgeben könnten. Zumindest in der schwäbischen Kultur ist das ein bisschen schwierig. Da zahlt man gern seine Sache. Aber diese Mentalität, dass wir geben und lieben, wenn wir was zurückbekommen, die steht nicht auf Gottes Plan. So, in dieser Kennenlernphase, und das kann man ja durchaus auch auf Gemeinde beziehen, ne, dann testen wir diese Gegenseitigkeit meist sehr gründlich. Und wenn Aussicht besteht auf ein positives Echo, wer und wie wir sind, dann riskieren wir ein bisschen mehr und lassen uns auf Freundschaft oder auf Gemeinschaft ein. Aber im Reich Gottes kommt zuerst die Liebe und dann folgt die Bekanntschaft. In der Welt kommt zuerst die Bekanntschaft und erst dann manchmal die Liebe. Und die Folge davon ist, dass die meisten Menschen wohl zahlreiche Bekannte und einige Freunde haben, aber sie gehen aus Mangel an Liebe schier zugrunde. Das ist ein Zitat von Jerry Cook. Und so ein Perspektivfehler, noch ein weiterer, der auch dazu führen kann, dass der eine oder andere die Nase voll hat von Gemeinde, von Kirche, das ist ein ganz schwerwiegender. Und ich gestehe, dass ich auch selbst immer wieder drauf reinfalle im Laufe meines Gemeindelebens und auch jetzt so hier, das passiert mir immer wieder, tappe ich in diese Falle. Ich möchte den Bonhoeffer dazu zitieren, der sagt: Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Was das heißt? Das heißt, Wunschbilder über Gemeinde, die führen uns zu einer weiteren Lüge über Gemeinde, die Frust bringt und ich glaube auch wirklich am Plan von Gott für Gemeinde voll vorbeirauscht. Die Lüge Nummer 2 und 3 lautet folgendermaßen: Gemeinde ist dazu da, dass es mir gut geht und ich mich wohlfühle. Dort will ich entspannen können von meinem anstrengenden Alltag und den vielen Anforderungen, die an mich gestellt werden. Und die sind echt heftig. Ich bin dort nur von netten, sympathischen Menschen umgeben, die mein Bestes wollen. Ja. Ich habe schon so meine Vorstellung von Gemeinde und wie sie funktionieren soll. Vor allem wäre es ja schön, wenn sich möglichst viele Leute um mich und mein Befinden kümmern könnten. Dass sie mich fördern und fordern in meinen Fähigkeiten, die ich dann natürlich sehr schön wieder ins Reich Gottes zurückbringe. Dass ich von ihr das Gefühl bekomme, dass ich wertvoll bin für die Gemeinde. Das heißt, wenn ich mal nicht mitarbeiten kann, dann läuft es nicht so richtig rund. Wäre auch nicht schlecht, ne? Es erhöht meinen Wert. Dass sie auch ein bisschen dankbar dafür ist, dass ich doch einiges an Zeit investiere und Nerven und nicht zu vergessen Sprit, der wird ja auch immer teurer. Dass alle meine Unzulänglichkeiten hier ausgehalten werden, das sind ja meine Schwestern und Brüder und Vergebung steht in jeder Gemeinde ganz oben auf der Agenda. Das starke Problem an dieser Haltung gegenüber Gemeinde ist, wenn sie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wenn mein Traumbild, meine Forderungen, die ich so ins Geheime oder vielleicht auch ganz offen mal darstelle, wenn die platzt, wenn mein Traumbild platzt, dann erkläre ich die Gemeinde als gescheitert. Ich habe es ja immer schon gewusst. Guck dir diese Napfküken an. Es ist unglaublich. Nach meiner Vorstellung beurteile ich sie, ich verurteile sie, ich kategoriere sie. Meinen Pastor, meine Geschwister, die Gemeinde als Gesamtes. Ich werde so ein lebendiger Vorwurf und das kann auch jeder sehen, dass es mir stinkt. Und dass es nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle. Obwohl ich eigentlich weiß, wie es geht. Was ich dabei übersehe ist, der einzige Grund der christlichen Gemeinschaft ist Christus. Wir sind nur verbunden durch Christus. Es geht gar nicht um mich, es geht um Jesus. Es geht gar nicht darum, wie meine Befindlichkeit ist. Es ist null entscheidend. Da wäre es doch gut, ich würde mir nochmal anschauen, was Gottes Idee ist. In 1. Petrus 2, 1 bis 10, ich habe so ein paar Verse rausgenommen, da steht: Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Hey, ihr seid anders, denn ihr seid Gottes Volk, heilige Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis zum Licht gerufen. Da steht doch schon einiges drin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es steht so viel drin über Gemeinde. Aber das fand ich auch sehr spannend. Ich soll mich also als einen lebendigen Stein in Gottes Tempel einbauen lassen. Also lebendig hat ja immer was mit Leben zu tun. Und nicht mit einfach in der Mauer stecke und gucke. Ich soll heilig sein. Ich soll ihm geistliche Opfer bringen. Ich soll Gemeinschaft mit Jesus haben. Ich soll zum auserwählten Volk gehören. Und ein Volk ist halt nun mal mehr als einer. Das sind viele. Ich soll ein lebendiges Beispiel für Gottes Güte sein, denn ich habe selber erlebt, wie ich im Schweinestall rumgestiefelt bin und Gottes Güte hat mich da rausgeliebt. Jesus hat gesagt, dass ich meine Geschwister lieben soll. Denn an der Liebe wird die Welt erkennen, dass ich sein Jünger bin. Und lieben heißt auch, dass ich in der Gemeinschaft aufhöre, Gedanken, wie sie die Jünger von Jesus auch schon hatten, dass ich versuche, das niederzukämpfen. Denn die kommen nämlich Gedanken wie, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Dass ich aufhöre, nach meiner Ehre zu suchen und in Konkurrenzkämpfe zu treten. Und es ist halt so, wo mehr als einer ist, da haben wir diese Konkurrenzsituation. Eigentlich fast automatisch, oder? Ich gucke, was kann der besser, was macht der besser. Leute, jetzt bin ich schon ziemlich alt. Guck mal, was da in den Worship-Bands los ist. Da kommen lauter Junge nach. Und die sind echt gut. Also halte ich mich ran und dann zeige ich denen nochmal, wo der Ton hängt, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann fange ich an, richtig zu üben und noch mehr zu machen. Und schon bin ich in diesem Konkurrenzquatsch drin und schon kann ich nicht mehr meinem Bruder oder meiner Schwester frei in dieser Agape-Liebe begegnen, weil ich suche meine eigene Ehre. Oh, voll tricky. Und das kann ich nur hier lernen, indem ich das angucke, dass noch mehr sehr talentierte, wunderbare Sänger kommen. Und dann kann ich lernen, damit umzugehen. Und so kann man es eigentlich auf fast jeden Bereich ziehen. Keine Konkurrenzkämpfe. Ich beginne, diese Agape-Liebe von Gott zu erbitten, denn ich habe die nicht in mir drin. In mir sind andere Lieben drin, aber die sind ziemlich vergänglich und sehr gemütsabhängig. Aber diese göttliche Liebe, die liebt, ohne was zurückzubekommen, erstmal, die, bin ich ganz sicher, will Gott uns schenken, wenn wir darum bitten. Liebe ohne Schmeichelattacken, ohne Sympathien und Antipathien und ohne was zu erwarten. Alles andere ist nämlich übrigens für die Tonne. Das steht im 1. Korintherbrief und das erklärt Paulus sehr deutlich. Ich kann so großartige Dinge tun, wie ich will. Wenn ich diese Liebe nicht habe, dann ist es heiße Luft. Auf Schwäbisch heißt es, na ist es oft mischte Dunkt. Ich soll also dienen. Ein stark unpopuläres Wort. Gott, das hättest du doch etwas schöner formulieren können, dann macht es mir vielleicht mehr Spaß. Dienen. Ich soll mit meinen Gaben, meinen Finanzen, meiner Person, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich bin, anderen von Nutzen sein und somit dem Reich Gottes von Nutzen sein. Ich soll mich in Agape üben und ich sage es immer und immer wieder, Agape, Agape. Vielleicht machen wir jemanden Rap draus, dann kann man sich's besser merken. Wir sollen uns in dieser Agape-Liebe üben und wir sollen danach streben, danach zu handeln. Ich soll meinen Geschwistern mit dem ganzen Ohr, nicht nur mit dem halben Ohr zuhören und sie als das anerkennen und respektieren, was sie sind, nämlich tutti completi Gottes Ebenbild und zwar jeder so verschroben, so talentiert, so wunderschön, wie auch immer er ist und nicht so, wie ich ihn gerne hätte oder wo ich denke, das wäre jetzt viel geschickter, dann täte ich besser mit dem auskommen, wenn der anders wäre. So nicht, sondern ihn so sehen, wie Gott ihn sieht, als totales Ebenbild von ihm selbst. Ich soll mich über die freuen, über die Leute, die mir so gegen den Strich gehen und die mir auf den Keks gehen. Und somit soll ich ihre Last tragen. Und die tragen aber auch meine, denn ich kann auch ganz schön lästig werden. Mit ihnen soll ich Gott loben, beten, ich soll sie ermutigen, sie sollen mich ermutigen, ich soll Ermutigung annehmen. Ich soll ein Segen für sie sein. Sie sollen mich segnen. Wir sollen ein Licht auf einem Berg sein, Hoffnung schenken, hilfsbereit sein, damit alle sehen können, was für ein großer und liebender Gott mit uns ist. Und dann werden sich viele bekehren, werden umkehren und der Gemeinde hinzugetan. Und dann dürfen die auch mittrainieren mit uns. Und die Gemeinde, soll die denn nicht endlich doch an ihrer Perfektion etwas mehr arbeiten? Ein bisschen Mühe könnte sie sich schon geben, oder? Aber wir haben vorher gelesen, Jesus hat für die Gemeinde sein Leben gegeben. Also nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die Gemeinde, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Sie ist also schon erlöst. Da gibt es nichts mehr dazu zu tun. Natürlich kann sie auch noch ein bisschen geschliffen werden, aber vom Prinzip, sie ist erlöst. Jesus wird seine Gemeinde heimholen, eine Braut, und wird mit ihr eine Wahnsinnsparty feiern. Und diese Braut ist makellos und ohne Runzeln. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Aber leider sind wir halt immer trotzdem noch oft neben der Spur. So wie jeder Einzelne von uns, so ist eben auch die Gemeinschaft ab und an neben der Spur. Und so manches Mal, und besser wäre wahrscheinlich öfter, muss sie umkehren und sich Gott wieder zuwenden, um Vergebung bitten und mit Jesus an der Hand wieder durchstarten. Denn laut der Bibel ist er der Einzige in dieser ganzen Heilsgeschichte, die war und die immer noch stattfindet, der ohne Makel ist. Alles dreht sich um Jesus. Sein Maßstab für mich als Einzelner und die Gemeinde als Ganzes ist der. Er schaut sich uns gut an. Und dann legt er seine Herzschablone auf unser Leben und sieht auf das, was wirklich zählt.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.